Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Ich bin Yannick Fehnhus.
Ich bin Ercan Karici.
Und heute machen wir die erste gemeinsame Folge. Worum wird es gehen? Ercan, erzähl uns, was ist unser Thema heute?
Es wird um die Aussage der Ministerin Nancy Faeser gehen, die sagt, der Islam gehört natürlich zu Deutschland.
Genau, das klären wir heute in diesem Podcast ein für alle Mal, damit wir dann nie wieder darüber reden müssen, ob der Islam jetzt zu Deutschland gehört oder nicht. Ja, aber bevor wir damit anfangen, wollten wir ganz kurz erläutern, wie überhaupt diese Folge jetzt entsteht und warum wir jetzt hier zusammensitzen. Genau, ich habe ja ein paar eigene Folgen aufgenommen, Islamfragen, ein paar Basiswissen-Folgen von Was ist Religion bis hin zu Scharia, 7 Folgen sind es geworden. Dann eine lange Pause gemacht und widme mich jetzt mit Ercan eigentlich dem, was ich immer machen wollte mit diesem Podcast, nämlich über aktuelle Themen der Debatte sprechen und nicht einfach nur Grundlagen erklären, sondern genau ins Gespräch kommen. Bin sehr froh, dich gefunden zu haben, Ercan. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, damit die Leute verstehen, warum wir hier uns zusammengefunden haben und was für eine Perspektive du reinbringst.
Vielen Dank, lieber Yannick. Ja, mein Name ist Ercan Karici. Ich wohne hier im schönen Hannover, bin seit 2009 selbstständig im Bereich Coaching und Training. Und insbesondere in den letzten paar Jahren sind wir viel in Schulen unterwegs für die Antirassismusarbeit, für das diskriminierungskritische Denken. Und ich mache auch ganz viele Mediationstermine. Aber in erster Linie bin ich mit Jugendlichen zusammen. Und ich kannte dich über unterschiedliche Projekte, bin ein großer Fan deines Podcasts.
Vielen Dank.
Und dann hast du mich gefragt, ob ich mit dabei sein möchte. Ich habe ja gesagt und jetzt sind wir hier.
Genau, jetzt sind wir hier und vereinen verschiedene Perspektiven auf diese Thematik. Also unser Betätigungsfeld ist ja relativ ähnlich. Wir sind beide so, ich sag mal, im weitesten Sinne in der politischen Bildung unterwegs. Also haben viel mit Menschen zu tun, die in Schule sind, in anderen Bildungskontexten sind und sich eben mit diesen Fragen beschäftigen, mit denen wir auch uns in diesem Podcast beschäftigen wollen. Vielleicht im weitesten Sinne geht es um islambezogene Themen und es geht auch ganz viel natürlich um Rassismuskritik, also beziehungsweise all das, was eben die Islamdebatte in Deutschland streift. Ja, da gehören dann immer Islam dazu natürlich, aber sehr, sehr wenig Theologisches eigentlich. Vielmehr geht es um Integration, Migration, Rassismus, Islamismus, Zugehörigkeit. Solche Themen sollen uns hier beschäftigen. Und wir haben uns das so vorgestellt, dass wir jetzt jeden letzten Freitag im Monat eine Folge rausbringen. Erstmal gehen wir sachte an, einmal im Monat, und vielleicht erhöhen wir später, wenn wir ein bisschen routinierter sind in der ganzen Geschichte. Und wir haben natürlich auch eine grobe Idee davon, wie wir diese Folgen strukturieren wollen. Willst du das ganz kurz mal erläutern?
Ja, ganz genau. Also wir wollen uns als erstes jeweils mit einem tagesaktuellen Thema beschäftigen, mit einem Thema, das ihr vielleicht auch aus der Politik mitbekommt, das ihr aus der Gesellschaft mitbekommt, etwas krasse Aussagen beispielsweise oder intensive Aussagen wie die jetzt von Nancy Faeser. Dann werden wir aus unserer eigenen Arbeitswelt, aus unserem eigenen Arbeitserleben, vielleicht wird Yannick was aus seinen Workshops erzählen, ich werde ein bisschen was aus meinen Workshops erzählen, schauen, ob es dazu Beispiele gibt von Kindern und Jugendlichen beziehungsweise von Lehrern und Lehrerinnen, werden versuchen, unsere Erfahrungen mit den tagespolitischen, tagesaktuellen Themen zu verknüpfen. Und am Ende gibt es natürlich eine Zusammenfassung und höchstwahrscheinlich auch ein paar Fragen an euch, denn wir wollen natürlich, dass ihr, naja, in gewisser Weise mitdenkt, dass ihr vielleicht auch mitarbeitet und sind ganz, ganz gespannt auf eure Perspektiven. Und wir werden auch unterschiedliche Social-Media-Kanäle nutzen, wie zum Beispiel einen Instagram-Account. Also schreibt uns jederzeit gerne, wenn ihr Fragen, Anregungen und Wünsche habt.
Und Kritik natürlich, ne? Wir stellen hier unsere Gedanken vor und schlagen zum Beispiel Handlungsstrategien vor. In dieser Situation haben wir das gemacht und da haben wir das gemacht und dann würden wir das und das empfehlen und sind natürlich total daran interessiert, ob ihr sagt, ja, das ergibt Sinn, das kann ich irgendwie anwenden, oder ob ihr sagt, sorry, Ercan und Yannick, ich glaube, wir müssen da nochmal reden. So funktioniert's nicht. Also, wir sind sehr gespannt und hoffen auf eure Beteiligung. Sollen wir einfach mal starten? Wir haben ja schon gesagt, worum es gehen soll. Diese berühmt-berüchtigte Aussage, der Islam gehört zu Deutschland oder nicht zu Deutschland oder natürlich zu Deutschland oder was auch immer. Also der ist ja inzwischen in sehr, sehr vielen verschiedenen Variationen genannt worden. Angefangen hat es mit Schäuble tatsächlich, der auf der Islamkonferenz 2006 das erste Mal gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Die Islamkonferenz, vielleicht ganz kurz, ist sozusagen eine Initiative des Innenministers, des Innenministeriums, um gewisse islambezogene Themen in Deutschland zu institutionalisieren, institutionell zu regeln, AnsprechpartnerInnen zu finden. Da sind dann eben Verbände eingeladen, aber auch Individuen, wichtige muslimische, meistens muslimische Persönlichkeiten. Ja, und da geht es eben darum, ein paar Sachen zu klären. Und da hat Schäuble das erste Mal gesagt, 2006, und danach hat das ja eine große Karriere genommen. Christian Wulff hat es dann nochmal gesagt, da wurde es sehr, sehr breit getreten, und Seehofer hat es gesagt, und eigentlich alle irgendwie, die Lust haben, vor ein Mikro zu treten, sagen mal was dazu. Was hast du gedacht und gefühlt, als du jetzt nochmal Nancy Faesers Aussage dazu gehört hast, der Islam gehört natürlich zu Deutschland?
Ja, ich musste natürlich erstmal an Seehofer denken, der gesagt hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Mhm. Da musste ich natürlich erstmal dran denken und fand das einen mutigen Schritt von Nancy Faeser jetzt in der neuen Fortschrittsregierung, wie es gesagt wird, dass sie zum einen so einen Artikel verfasst in einem Magazin, was so in die linksextreme Ecke sortiert wird, mhm. wobei ich mich dazu jetzt nicht äußern möchte, und dass sie dann aber sagt, der Islam gehört natürlich zu Deutschland. Und das zu revidieren, was Herr Seehofer gesagt hat, das fand ich erstmal einen mutigen, schönen Schritt. Wie ist es bei dir angekommen?
Ja, ich bin ja dann immer gleich auf einer Metaebene unterwegs, weil ich diesen Satz schon tausendmal diskutiert habe, auch sehr, sehr gerne in Workshops diskutiere. Würde ich gleich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ich da fruchtbar halte. Aber ich finde das natürlich gut dabei, ne, weil es irgendwie sagt, komm Leute, sind wir nicht irgendwie eigentlich weiter? Ist doch jetzt mal geklärt, die Frage, ja. Also wir haben irgendwie 5 Millionen Muslime in Deutschland oder ein paar mehr oder ein paar weniger, ist sehr, sehr schwierig zu zählen. Aber so, die leben halt hier, mein Gott, worüber reden wir hier eigentlich? Ja, man kann jetzt natürlich den Blick darauf haben, den zum Beispiel Mafalani, Aladdin Mafalani, den wir sicherlich nicht das letzte Mal in diesem Podcast zitieren, der sagt dann, naja, vor 50 Jahren war völlig klar, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Ja, da haben wir da überhaupt nicht drüber diskutiert. Und jetzt reden wir darüber. Das fühlt sich irgendwie schräg an, dass wir so über die Zugehörigkeit von Menschen reden. Aber im Grunde ist es ein Fortschritt der Debatte, auch wenn das manchmal nicht so wirkt. Das gibt mir so ein bisschen ein beruhigendes Gefühl, diese Perspektive. Ja, bei Seehofer, der hat ja gesagt, als erste Amtshandlung seines Innenministerdaseins oder seines Heimatministerdaseins hat er gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, die Muslime aber schon. Ja. Mhm. Und das nehme ich immer gerne zum Anlass, das in so einem Workshop zu diskutieren. Ne? Also warum, wie kann man diese Frage beantworten erstmal? Also man könnte ja auf so einer historischen Ebene gucken und sagen, naja, Christen gibt es eben so und so lange in Deutschland und Juden gibt es so und so lange in Deutschland und Muslime gibt es so und so lange in Deutschland. Und wie lange muss man eigentlich zu Deutschland gehören? Also wie lange muss es muslimische Präsenz in Deutschland geben, damit man diesen Satz sagen kann? Das wäre so ein Blick darauf. Es ist dann schwierig, da muss man irgendwie so eine komische Jahreszahl festlegen. Dann merkt man schnell, dass das nicht so richtig Sinn ergibt. Man könnte so juristisch, staatsrechtlich gucken. Ja, ein säkularer Staat. Entweder alle Religionen gehören zu Deutschland oder keine Religion gehört zu Deutschland. Auch das wäre eine Perspektive. Und Deutschland ist ja nicht so säkular, wie es manchmal tut. Also es gibt irgendwie christliche gesetzliche Feiertage. Es gibt irgendwie Tanzverbote an Karfreitag in einigen Bundesländern. Es gibt Kirchensteuer und was auch immer. Aber man könnte sozusagen sagen, nein, keine Religion gehört zu Deutschland oder alle. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber was ich eigentlich interessant finde, ist, warum sagt er das überhaupt? Ja, also warum reden wir überhaupt über die Frage? Und da wäre jetzt, ja, was denkst du? Warum sagt so ein Seehofer das?
Ja, ich denke, es geht dabei um WählerInnenstimmen.
Ja, wäre jetzt auch meine Interpretation. Ne? Der will jetzt irgendwie ja keine sinnvolle Analyse der Tatsachen irgendwie vorlegen in so einem Interview, sondern der will halt ein Statement sitzen, der will sich wählbar machen, der will irgendwie sagen, rechts von der CSU darf es nichts geben, so als Strauß-Fan, und das ist halt die These, ja. Und danach muss man, finde ich, auch bewerten, ob es Sinn ergibt, so eine These zu sagen oder nicht. Also ich weiß nicht, was es mit dir macht, so eine Aussage zu hören, jetzt mal von Seehofer, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Was geht da bei dir so gefühlsmäßig?
Also wenn ich an meine eigene Sozialisierung denke, ich bin ja ein Mann mit türkischem Migrationserbe und ich wurde ja auch durchaus muslimisch sozialisiert und geprägt, dann würde ich sagen, das ist eine unheimliche Kränkung zu hören, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und wenn wir davon ausgehen, dass in Deutschland ungefähr 4 Millionen MuslimInnen wohnen, dann finde ich, das ist so eine generelle Aussage, die unheimlich viele Menschen kränken wird. Und ja, wir kennen ja auch diesen Begriff Othering, der gleich schon impliziert, ihr gehört eigentlich nicht wirklich zu uns.
Ja, genau, genau. Da sind wir sozusagen gleich in diesem großen Thema Rassismus. Ich weiß gar nicht, ob wir diesen Begriff da benutzen müssen. Den kann man vielleicht für die Analyse ein bisschen hinten anstellen. Aber Othering, also oder Veranderung könnte man vielleicht ins Deutsche übersetzen. Genau, macht genau das ja. Er macht so eine Gruppe auf. Er sagt, es gibt uns und es gibt die anderen. Und da kann man jetzt ganz, ganz tief reingucken und sich die Frage stellen, was hat das für eine Rolle in der Identitätsfindung von Gesellschaft oder auch von Individuen? Denn es ist immer viel einfacher, sich über Abgrenzung zu definieren. Also es ist wesentlich komplizierter zu sagen, was ist eigentlich Deutsch? Wer bin ich eigentlich? Was sind meine Werte? Was sind meine Ideale? Es ist viel einfacher zu sagen, das bin ich nicht und davon grenze ich mich ab. Teilweise auch ein Problem von linken Debatten, dass man in erster Linie genau formulieren kann, wogegen man ist. Also da gibt es noch eine ganze Menge Bedarf. Und das ist in diesem Othering auch so. Ja, wir sagen halt, oder Seehofer sagt in diesem Moment, oder eben viele, viele andere, die diese Aussage jonglieren, ja, es gibt da die anderen und es gibt da uns. Ja. Vielleicht ist das ein Stichwort, dass wir mal ein bisschen in eine konkrete Situation gehen oder ein bisschen gucken, was heißt das eigentlich für muslimisch gelesene Menschen, also für Menschen, die als Muslime angesehen werden auf der Straße in der Mehrheitsgesellschaft. Was heißt das für die eigentlich, wenn über solche Fragen debattiert wird? Ja, was macht das mit einem Schulalltag zum Beispiel? Was macht das mit dem Leben auf der Straße? Genau. Hast du da ein Beispiel aus deiner eigenen Geschichte?
Ja, ich würde dir ganz gerne vorher eine Frage stellen. Ja. Du gibst ja auch Workshops und Seminare und du startest deine Workshops und Seminare mit genau dieser Frage, gehört der Islam zu Deutschland?
Ja, ich sage jetzt nicht, hallo, ich bin Yannick und jetzt frage ich euch, ob der Islam zu Deutschland gehört. Ich frage natürlich erstmal so ein bisschen eine Positionierung ab, zum Beispiel, was sind eure Gedanken zum Islam? Ja, dann kann man schon mal sehen, was ist überhaupt los, was assoziieren wir damit? Da wird dann relativ klar, diese Gedanken sind in der Regel nichts, was aus uns selbst kommt, sondern wir haben die Gedanken ja irgendwo her, ja, also aus Medien, in erster Linie aus Medien, vielleicht aus Gesprächen, vielleicht aus Erfahrungen, damit fängt man natürlich so ein bisschen an. Aber dann finde ich so Aufstellungsarbeiten immer gut, ja. Und dann frage ich, okay, gehört der Islam zu Deutschland? Wenn ihr sagt ja, dann stellt euch mal darüber. Wenn ihr sagt nein, stellt euch mal darüber. Und wenn ihr wollt, dass ihr euch da differenziert zu positioniert, das ist natürlich wunderbar, dann stellen wir uns irgendwo in die Mitte und dann finden wir eine gute Grundlage, darüber zu sprechen. Genau. Und dabei stellt sich in der Regel raus, okay, man kann auf verschiedene Weisen darauf gucken, aber letztlich geht's nicht darum, sondern letztlich geht's um politische Positionierung und um, wie du schon sagst, den Versuch, WählerInnen Stimmen zu fangen und solche Sachen, ja.
Dann möchte ich dir jetzt eine Geschichte erzählen.
Erzähl.
Bevor ich an die Arbeitsinhalte denke oder an die Inhalte denke in meinen Workshops. Ich glaube, das war damals in der 5. Klasse. Damals gab es noch die Orientierungsstufen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die jetzt noch so ganz genau gibt. Und das war im Geschichtsunterricht und ich fragte dann die Geschichtslehrerin, die ich übrigens auch in Englisch hatte, fragte ich dann, ja, wieso ist denn der und der Krieg entstanden? Und ich weiß noch ganz genau, sie guckte mich dann im Klassengeschehen an und sagte, ja, denkst du, die Türken haben nie Kriege angefangen? Und ich war so perplex. Ich war in erster Linie gar nicht gekränkt oder irgendwie verletzt oder sowas. Ich war erstmal total perplex. Ich brauchte ein paar Sekunden, um das zu verstehen. Und ich weiß aber noch, mein erster Gedanke war, die hat mir jetzt meine Frage gar nicht beantwortet. Sie hat eine Gegenfrage gestellt. Und dann hat sie, ich lernte sie ja zu dem Zeitpunkt relativ neu kennen, und dann hat sie mit diesen komischen Gegenfragen immer weitergemacht. Glücklicherweise hatte ich sie ja nur in der 5. und 6. Klasse in zwei Fächern, was übrigens echt anstrengend war, diese Lehrerin dann gleich in zwei Fächern zu haben. Und dann ist mir später bewusst geworden, alter Verwalter, setzt die irgendwie voraus, dass ich, nur weil meine Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Türkei hierher gekommen sind, dass ich alles über die türkische Kultur, über die türkische Politik, über die Geschichte der Türkei, beziehungsweise über die Geschichte des Osmanischen Reiches Bescheid weiß. Und diese Form der Generalisierung, diese Form der Annahme begegnet mir jetzt auch als Erwachsener, jetzt auch in meiner Tätigkeit als Trainer und als Coach immer wieder, dass mir SchülerInnen, aber auch LehrerInnen erzählen, dass es diese Form von Generalisierung gibt. Und das finde ich sehr schwierig.
Ja, auf jeden Fall.
Und damit hast du ja auch schon Erfahrungen gemacht.
Ja, diese Form, genau, ich hatte, als wir kurz darüber sprachen, worüber wir sprechen wollen, diesen Podcast, ne, da habe ich gesagt, okay, also was mir in jeder Fortbildung eigentlich begegnet, jetzt egal, ob es in LehrerInnen-Fortbildungen ist oder in irgendwelchen anderen Kontexten, also immer, dann fällt irgendwann der Satz, die muslimischen und die deutschen Schüler zum Beispiel oder die muslimischen und die deutschen bla bla bla. Und dann ist meine Response natürlich immer, ja, sind es nicht auch irgendwie deutsche muslimische Schülerinnen? Und dann kommt häufig je nach Situation, je nach Gegenüber natürlich, ach ja, natürlich stimmt, oder auch sowas wie, naja, sie wissen ja, was ich meine oder so. Und das bringt mich so ein bisschen wieder zu dieser Frage, die ich gerade aufgemacht hatte, ne, warum denken wir, wie wir denken? Also woher kommen unsere Bilder? Und bei allem, was wir hier besprechen, geht es ja nicht darum, dass wir sagen, jemand grenzt explizit aus mit dieser Sprache und denkt sich so, ich überlege mir jetzt, wie schaffe ich es jetzt, dass meine muslimischen Schüler sich schlecht fühlen in meiner Klasse, sondern wir übernehmen halt eine Sprache, die wir gelernt haben zu sprechen. Wir übernehmen halt Bilder, die präsent sind in der Gesellschaft, wir übernehmen Medienbilder, wir übernehmen Bilder aus Kinderliedern, aus Kinderbüchern und so weiter. Das ist ja überall, es ist omnipräsent. Es ist auch deswegen so präsent, weil es eben eine Rolle in der Identitätsfindung spielt. Über andere nachzudenken, ist eben einfach. Und wenn dann so eine Lehrkraft das sagt, dann erzählt mir das viel, nicht unbedingt jetzt über die tiefsten inneren Überzeugungen dieser Person überhaupt nicht, ja, sondern darüber, okay, da gibt's eine gewisse Sprache, die übernommen wird. Und vermutlich hat man noch niemals innegehalten und sich überlegt, Moment mal, was mache ich eigentlich, wenn ich diese Sachen sage? Was löse ich eigentlich aus, ja? Also was macht das eigentlich mit SchülerInnen, wenn ich diese Sachen sage? Und das finde ich so eine total wichtige Überlegung. Einfach, was macht es mit den Menschen, über die wir hier sprechen, wenn wir so sprechen, wie wir sprechen?
Wann in unserer jüngeren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben die Lehrerinnen und Lehrer begonnen, im Rahmen ihrer Ausbildung rassismuskritisches Denken zu lernen, Janek?
Ja, also da kann man jetzt gar nicht sagen. Es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt natürlich Menschen im Lehrberuf oder außerhalb des Lehrberufs, die auf eigene Anstrengung hin sich irgendwie rassismuskritisch beschäftigen und die auch so sehr, sehr weit kommen, wunderbare Arbeit leisten. Und das ist ja häufig auch der Grund, weswegen wir überhaupt an Schulen eingeladen sind, ja, weil es da Menschen gibt, die sensibel sind, die Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, die finden, dass es wichtig ist. Aber wenn man auf die LehrerInnen-Ausbildung guckt, dann ist es irgendwie so, ja, erstmal hat man sozusagen in der sogenannten Gastarbeiterin-Situation, die in den 50er, 60ern viele Menschen auch aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, hat man eben gesagt, okay, die gehen sowieso immer wieder nach Hause, wir müssen uns mit denen überhaupt nicht beschäftigen, ja. Die kommen auch nicht in normale Klassen und nicht in normale Schulsysteme. Das sind einfach die anderen und die gehen irgendwann wieder. Das ist überhaupt nicht unser Problem, damit müssen wir uns nicht auseinandersetzen. Irgendwann hat man dann festgestellt, okay, sie bleiben halt hier und sie holen ihre Familie nach. Mhm. Und dann hat man sich irgendwann immer mehr mit der Frage beschäftigt, sind wir jetzt vielleicht einfach ein Einwanderungsland eigentlich so? Das ist ja, dauert ja immer noch ein bisschen an, diese Debatte. Auch wenn das faktisch schon ganz, ganz lange so ist. Und in den 60ern eigentlich erst hat dann sozusagen Einzug gehalten in die LehrerInnenausbildung, also in die Studiengänge des Lehramts, dass man sich vielleicht mal mit, das hieß dann Interkulturalität oder Multiethnizität im Klassenraum, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Mhm. Und das ist schon mal ein Schritt, ja. Aber es ist, glaube ich, nicht der Schritt, den es braucht, weil dieser Interkulturalitätsbegriff, der birgt ja immer noch genau dieses Othering, ja, was wir gerade skizziert haben. Wenn ich denke, okay, da sitzen Leute aus einer anderen Kultur in meinem Klassenraum. Ja, und schon in dem Moment, in dem ich sage, andere Kultur, wird meine Sprecherposition total klar. Da gibt es dann auch wieder ein Wir, es gibt uns und es gibt die anderen. Und ich muss die anderen verstehen, weil sie muslimisch sind oder türkisch oder dann auch russisch oder polnisch oder was auch immer. Und das ist natürlich gut gemeint, aber ich glaube einfach nicht gut gemacht, weil das die tatsächlichen Probleme verschleiert. Ja, eigentlich geht es um andere Sachen. Und die Leute, so wie du, die dann da in der Klasse sitzen und jung sind, die wollen ja deutsch sein, wenn ich das so platt sagen darf, ja. Also wenn es ein Bedürfnis gibt, wo man, glaube ich, wirklich generalisieren kann, dann ist es das Bedürfnis von Menschen, irgendwo dazuzugehören. Das ist, glaube ich, das Grundbedürfnis jedes Menschen. Menschen sind soziale Wesen. Alleine kommen wir nicht klar, alleine sterben wir sogar, selbst wenn wir ja Essen und Trinken haben. Wenn man uns alleine irgendwo hinsperrt und Essen und Trinken gibt, sterben wir trotzdem. Es gibt ja so gräußliche Versuche irgendwie, die vor langer, langer Zeit gemacht wurden dazu. Das heißt, wir sind soziale Wesen, wir müssen dazugehören. Wenn wir nicht dazugehören, wenn wir keine Menschen um uns herum haben, die uns anerkennen, dann ist es ein Riesenproblem. Und das ist halt nicht nur für Jugendliche, aber gerade für Jugendliche natürlich super, super, super zentral. Ja, weil sich da die ganzen Fragen nach Identität eben noch nicht geklärt haben.
Ja, und ich denke, eine Frage, die sich die Jugendlichen stellen und die sie uns vielleicht auch stellen, ist, siehst du mich? Mhm. Und diese Frage zu beantworten ist unheimlich wichtig. Eines meiner Lebensmotti ist konstant lernen und wachsen. Ich habe zuletzt psychologische Beratung studiert. Und für mich ist es nebst meiner eigenen Meditation, nebst meiner eigenen Kontemplation, wichtig, immer mit so einer Form von Gewahrsein, mit so einer Form von Bewusstheit an meine Arbeit zu gehen. Und das vermisse ich manchmal bei KollegInnen, bei Lehrkräften, für die wir beide ja Fortbildung geben. Eine Bewusstheit über die eigene Sprache, eine Bewusstheit über die eigene Terminologie. Und da ist es wichtig, sich ganz konkret zu beschäftigen. Was ist rassismuskritische Terminologie? Was ist diskriminierungskritische Terminologie? Was bedeutet Othering überhaupt? Ich habe jetzt vor kurzem eine Anfrage bekommen für eine Schule. Da geht es, so wie die Lehrkräfte das geschildert haben, um zwei verschiedene Gruppen an Jungen, die miteinander nicht klarkommen. Und der Lehrer sagte dann, und ich merkte, dass er es natürlich gut meint und dass er mich einladen möchte für dieses Mediationsgespräch, der sagte dann, ja, auf der einen Seite haben wir die deutschen Jungs und auf der anderen Seite haben wir die dunkelhäutigen. Mhm. Und ich sagte dann, ja, die schwarzen Jungen und Mädchen oder die BIPOC-Kinder oder die Kids of Color. Und dann habe ich gemerkt, dass er das auch ganz gut angenommen hat. Mhm. Ne? Also mein Wink, dass es da eben eine Terminologie gibt, die Menschen othered, die Menschen kränkt. Und diese Bewusstwerdung, auch mit so einer Form von Fehlerfreundlichkeit und mit so einem nicht ganz so strengen Umgang mit uns selber, ist unheimlich wichtig. Konstant lernen und wachsen.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade das, was du nochmal ansprichst, ist, genau, der hat dich ja angefragt, ja. Der hat ja offensichtlich erkannt, okay, hier gibt's Handlungsbedarf. Und ich hatte auch erkannt, ich brauche dafür Unterstützung, ja. Und ich brauche auch vielleicht von jemandem Unterstützung, der sich nochmal anders in die Situation der Jugendlichen hineinversetzen kann. Ne, mit einer eigenen Rassismuserfahrung, mit einer eigenen Ausgrenzungserfahrung. Macht ja total Sinn, da irgendwie jemanden ins Boot zu holen, der eine andere Perspektive mitbringt, der eine andere Erfahrung mitbringt, der eine andere Professionalität mitbringt und der das beruflich macht. Also erstmal total gut. Und dann sieht man auch, okay, du schlägst ihm vielleicht einen Begriff vor und er übernimmt ihn auch. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, mir zu sagen, es geht ja an keiner dieser Stellen um Vorsatz, ja. Aber das ist eben auch der Punkt bei Rassismus. Ob Rassismus ein Problem ist und wann es ein Problem ist und wie groß das Problem ist, entscheiden eben nicht Menschen, die rassistisch handeln, sondern entscheiden immer die von Rassismus betroffen sind, über die gesprochen wird. Ja, da gibt's von Tupoka Ogette, super gute Rassismustrainerin, wichtige Autorin, die hat ein zweites Buch rausgebracht, gibt's diese wunderbare Analogie, wenn jemand auf den Fuß tritt, dann entscheidest du ja, ob es dir wehgetan hat, ja, und nicht die Person, die dich getreten hat. Die kann ja nicht sagen, ja, ich wollte dir aber gar nicht wehtun, also hat's auch nicht wehgetan. So, also es geht bei Rassismus nicht um Intention, sondern es geht um Wirkung. Es geht darum, was macht es mit den Menschen? Und das ist irgendwie so die zentrale Frage. Und dann habe ich auch das Gefühl, macht es das viel einfacher, über Rassismus zu reden, ja? Also wenn ich in meinen Workshops sage, pass auf, lass uns mal das Label Rassismus beiseite lassen. Lass uns mal freimachen, weil das ist in Deutschland schwierig zu besprechen. Aus unserer postnationalsozialistischen Situation heraus ist Rassismus sozusagen das größte Übel überhaupt. Und die Idee, ich könnte was damit zu tun haben, fällt uns unglaublich schwer. Und deswegen reagieren häufig Leute auf diesen Begriff fast schon allergisch oder jedenfalls ein bisschen defensiv. Da sage ich gerne, okay, lass uns den Begriff zur Seite schieben. Lass uns einfach nur fragen, wie fühlt sich das an? Und da habe ich noch nie jemanden getroffen, der damit nichts anfangen kann.
Du hast Tupoka erwähnt. Viele Grüße an dieser Stelle an dich, Tupoka. Ihr absoluter Bestseller heißt Exit Racism. Und Aladins Buch ist Wozu Rassismus? Ganz große Empfehlung von unserer Seite. Und eine vielleicht letzte konkrete Situation aus dem Klassenzimmer ist ja auch dieses, ich sag mal, interkulturelle Frühstück. Jetzt bitte nicht an den Worten aufhängen. Meine Worte bitte jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Aber dieses Frühstück, wofür die SchülerInnen gebeten werden, dann am nächsten Tag etwas mitzubringen, was für ihre Kultur steht. Ja. Und die, ich sag jetzt mal, türkischen oder syrischen SchülerInnen dann Nutella mitbringen und sagen, ja, das ist bei uns Frühstück.
Ja, sehr gut.
Und dann der verwunderte Blick der Lehrerin oder des Lehrers, der dann wahrscheinlich erwartet hat, dass die Schüler ja was mitbringen eigentlich?
Ja, ja.
Schafskäse gefüllte, und Oliven oder?
Gefüllte Weinblätter. Was ich auch besser fände als Nutella. Aber gut. Ja, ja, ja. Total, genau, total, total. Das ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie Interkulturalität oder dieser Blick mit der interkulturellen Brille eben gut gemeint, aber letztlich Teil des Problems ist, ja. Und es ist ja auch, das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich gerne machen würde. Es ist ja häufig dann so, dass die SchülerInnen schon raffen, was sie mitbringen sollen und es dann auch tun. Und das fängt ja auch nicht in der Schule an, das fängt ja schon im Kindergarten an, ja. Also es ist ja nicht unbedingt so, dass sie dann alle Nutella mitbringen, sondern sie verstehen schon, was von ihnen gewollt wird und häufig entsprechen sie auch dieser Erwartung. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein wichtiger Punkt. Na, Jugendliche vor allen Dingen, aber Menschen im Allgemeinen, Jugendliche nehmen ihre Label natürlich an. Also wenn sie 10-mal die Woche als Ausländer bezeichnet werden, dann bezeichnen sie sich vermutlich irgendwann selbst so. Und dann versuchen sie auch diesen Begriff zurückerobern und positiv zu konnotieren und sagen, das ist jetzt unser Begriff und wir nennen uns jetzt selber so. Weil das der einzige Weg ist, damit umzugehen. Ja, man wird ihn sowieso nicht los, den Begriff. Das heißt, der einzige Weg ist es dann, den umzudrehen. Es gibt da so eine Studie, Risiken des Widerstands von Wiebke Scharatow. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die untersucht eben, was sind Umgangsstrategien von Jugendlichen damit, ne, und interviewt auch ganz viele SchülerInnen. Und da gibt's viele Fälle, ja, die arabisch gelesenen Jugendlichen, die dann irgendwann die Terroristenwitze selber machen, weil sie wissen, die kommen sowieso. Die Witze kommen sowieso. Und wenn ich sie selber mache, dann bin ich wenigstens die Person, die entscheidet, wann das stattfindet, und die Person, die mitlachen darf, in Anführungszeichen, ja. Und das wiederum wird dann von den anderen Personen, von Lehrkräften oder auch anderen sagen, naja, die sagen ja selber Ausländer oder die machen ja selber diese Witze, dann ist es doch okay, ja. Dann so. Und das ist nicht okay. Also da muss man sich einfach klar machen, wie mächtig es eigentlich ist, ja, aus einer Mehrheitsgesellschaft über eine Minderheit zu sprechen. Also was für eine unglaubliche Machtausübung das ist, ganz unbewusst eben, und das als Jugendliche immer wieder zu hören. Irgendwann übernimmt man diese Termini zwangsläufig, weil es kaum einen Weg daraus gibt aus dieser Debatte.
Und mein Handlungsimpuls an Lehrer und Lehrerinnen wäre, geht mit Bewusstheit an die Sache. Ich bilde ja auch Awareness-Personen aus, Menschen, die rassismuskritisch denken lernen oder diskriminierungskritisch denken lernen. Und Awareness bedeutet so viel wie Gewahrsein, Bewusstheit,
ja.
Konzentration, das Bemerken über die Art und Weise, wie ich spreche, über meine Terminologie. Also um es konkret zu sagen, meine erste Handlungsempfehlung ist, einmal nach innen schauen und bewusst werden, welche Sprache ich eigentlich benutze und was das mit der Gruppe, mit den SchülerInnen macht. Und das ist vielleicht auch eine Frage, die wir an euch, liebe Zuhörende, an unsere Community stellen können. Was machen Aussagen von PolitikerInnen, wie zum Beispiel Nancy Faeser oder Horst Seehofer, mit euch? Was macht es mit euch, wenn ihr hört, der Islam gehört nicht zu Deutschland? Oder aber jetzt auch, der Islam gehört natürlich zu Deutschland?
Ja, sehr gute Frage. Damit kommen wir so langsam so ein bisschen zum Ende. Ich darf auch noch vielleicht eine kleine Empfehlung aussprechen und dann noch mal eine kleine Selbstkritik üben. Also dieses, die muslimischen und die deutschen SchülerInnen, das passiert mir auch manchmal noch, obwohl ich seit, weiß nicht wie vielen Jahren, quasi täglich darüber nachdenke. Ja, und hätte ich nicht Tupokas Buch gelesen, dann wäre ich auch weit, weit weg davon, überhaupt kritisch darüber nachdenken zu können. Also vielleicht nochmal die Einladung, fehlerfreundlich zu sein mit sich selber, das hast du gerade schon gesagt, das finde ich einen wunderbaren Punkt, zu sagen, okay, die Frage ist nicht, ob ich irgendwelche Sachen sagen werde, die andere Leute versetzen, sondern eher wann und wie ich mich dann verhalte. Ja, und was mache ich dann? Und dann muss ich irgendwie, das hat natürlich, also es ist nicht einfach, ja, wir plaudern hier so freundlich dahin, so, aber ich weiß, es ist richtig, richtig hart und auch für weiß positionierte Menschen kann das richtig hart sein, sich damit auseinanderzusetzen, aber ich finde, es ist super lohnenswert, weil man sich selbst so auf die Schliche kommt, also abgesehen davon, dass man Verletzungen anderer Menschen vermeidet, muss es sowieso lohnenswert, ist schon lohnenswert genug, aber man kommt sich ja selber auf die Schliche, also ich lerne, warum denke ich, wie ich denke, warum bin ich, wie ich bin, warum habe ich die Bilder im Kopf, die ich im Kopf habe. Und das ist alleine machbar, wenn man anfängt, einfach Bücher zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen, Podcasts zu hören. Insofern, ja. Und vielleicht eine Frage noch, die wir anschließen können, ist, genau, wo erwischt ihr euch selber bei solchen Aussagen, solchen Gegenüberstellungen, wo ihr dann da denkt, huch, was habe ich denn jetzt gesagt? Also berichtet uns da gerne von euren Erfahrungen. Wir freuen uns total auf eure Interaktion. Und auf eure Ideen, vielleicht für die nächste Folge, mal schauen, was bis dahin so passiert ist in der deutschen Islamdebatte, was wir aufgreifen können. Wenn ihr selber Ideen habt, freuen wir uns natürlich auch darüber und schauen, dass wir das behandeln.
In jedem Fall geht es spannend weiter, bleibt uns treu und wenn ihr Lust habt, teilt unser Video, teilt unsere Inhalte, damit auch andere Menschen inspiriert werden.
Anton, vielen Dank für diese erste Folge. Ich hoffe, sie geht raus und erntet ganz viel kritische Gedanken und Anregungen, damit das hier eine schöne Podcast-Reise wird mit dir gemeinsam. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, erzählt einer oder zwei Personen von diesem Podcast. Und besucht uns auf unseren Social-Media-Präsenzen. Oder per Mail. Oder wo auch immer ihr Lust habt, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Yannick, ich danke dir auch. Und wir danken euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.